What's up?
What an attack by Mathieu van der Poel!
Plus de 2 km de l'arrivée!
Schauen Sie, wie die da sprinten!
Mark Cavendish matches Max! Tadej the Tornado wins the Tour de France!
Are you a little cannibal?
Nah, little cannibal, come on!
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Wout van Aert holt sich das gelbe Trikot und das standesgemäß mit einem zweiten Platz. Ich glaube, niemand hat sich mehr zweite Plätze in seiner Karriere geholt als Wout van Aert. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Tourfunks der Tour de France 2022. Gestern schon absolute Expertise als Gast hier gehabt mit Simon Kerber. Heute nicht minder große Expertise. Nico Horn ist bei uns. Hallo Nico.
Hallo Jonas, grüß dich.
Und du bist natürlich uns kein Unbekannter, brauchen wir hier gar nichts zu tun, als hätten wir dich hier auf hartem Wege angefragt, sondern Nico ist eigentlich seit Beginn, oder? Bist du in unserer WhatsApp-Gruppe vertreten, immer so ein bisschen im Umfeld, bringt uns die wahren Recherchen mit rein in unseren Podcast, so würde ich es mal sagen.
Genau, ich bin seit Anfang an in der WhatsApp-Gruppe, warum auch immer ich da gelandet bin. Ich bin wahrscheinlich das harte, wie du gesagt hast, das harte Rechercheteam, bringen Background-Stories, der Mann im Hintergrund.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Du bist natürlich auch Radsport interessiert. Wir kennen uns alle von unserem Ausbildungsradiosender M495. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall mal kurz zusammenfassen. Und wir wollen uns heute um die zweite Tour-Etappe kümmern, die Fabio Jakobsen gewinnt und Wout van Aert, der ins gelbe Trikot fährt. Ich glaube, das sind die größten Änderungen. Aber zuerst, glaube ich, Lukas Bergmann wartet sicherlich schon drauf, warum wir uns um diese Kategorie kümmern.
Ausreißer und Ausrutscher.
Und als ersten Ausrutscher, da muss ich mich absolut selbst nennen. Ich habe es vor dem Jahr als unsere Preview rausgehauen, dass Quickstep keinen Tour-Etappensieg holt im Sprint. Und es ist passiert. Der erste Sprint kommt, zack, sie gewinnen die erste Etappe. Shame on me, muss ich da sagen. Also da war nicht viel los. Diese Voraussage hat nicht lange gehalten.
Ja, die könnt ihr noch ein paar Mal um die Ohren fliegen, würde ich sagen, Jonas. Wenn ich mir die nächste Etappe, wir wollen jetzt natürlich erstmal über diese sprechen, aber wenn ich mir die morgige Etappe anschaue und so den Punch, den Jakobsen hatte, noch nicht mal alles perfekt gelaufen in der Sprintvorbereitung und er war wirklich der stärkste Sprinter. Vielleicht kommt dann noch der ein oder andere Sprintsieg von Quickstep auf dich zu.
Die Möglichkeit ist, glaube ich, auf jeden Fall da. Du hast schon gesagt, ich glaube, er hat nur 5-mal richtig in die Pedale getreten und hat einfach 2 Bike-Lengths zugefahren. Also der sah super, super stark aus heute. Weitere Ausreißer, ich glaube, für mich war es noch der Bergsprint von Magnus Kort oder generell die Bergsprints. Und da, natürlich war der Bergsprint stark, aber was da für Menschenmassen an der Straßenseite standen. Also es war unglaublich. Es war ja viel mehr als Alpe d'Huez. Es war unfassbar. Also ich glaube, in gefühlt 20 Reihen standen die Dänen da an diesen Bergwertungen, in Anführungszeichen, so muss man es ja sagen. Aber es waren ja unglaubliche Bilder, die man da gesehen hat.
Absolut. Hätte ich jetzt auch als Ausreißer genannt. Genau, das dänische Alpe d'Huez. Ich glaube, viel mehr können sie wahrscheinlich nicht aufbieten als diese Hügelwertungen. Aber Magnus Kort Nielsen in Däne, der sich das Bergtrikot holt, da waren sie natürlich begeistert. Er hat es auch super gemacht. Und ich muss wirklich sagen, also die dänischen Fans, da war ja wirklich die Hölle los. Auch immer die Vingegaard-Rufe, wenn das Peloton vorbeigeradelt ist, die scheinen angefixt.
Absolut, also mehr angefixt kann man glaube ich gar nicht sein, vor allem weil es natürlich jetzt so viele Dänen sind, die auch da dabei sind und jetzt auch einer noch im Bergtrikot, Vingegaard, dem seine Stunde wird sicher erst später schlagen, wenn man dann in die richtigen Berge kommt, nicht auf diese kurzen Anstiege. Hast du noch einen weiteren Ausreißer, Ausrutscher? Einen haben wir jetzt schon genannt, einen Ausreißer, den wir uns beide irgendwie aufgeschrieben haben.
Ein Mini-Ausrutscher vielleicht, ein bisschen gemein, auf ein kleineres Team vielleicht einzuhacken, aber B&B Hotels, ich glaube, ihr hattet sie eh schon ins Gruppetto gesteckt, wenn ich mich recht erinnere, in eurer Tourvorschau. Aber dann schafft man es mit 2 Fahrern in die Ausreißergruppe, die dann zu viert ist. Pierre Rolland sogar dabei, also jemand, der zwar, ich glaube, ist jetzt auch schon 11 Jahre her, aber auch mal Alpe d'Huez gewonnen hat und sich dann am ersten Hügel, der zugegebenermaßen dann am Ende auch schon relativ steil war, aber gleich abhängen lässt, beide Fahrer zurückgefallen und ja, wirklich nichts gerissen in dieser Ausreißergruppe, obwohl sie da 50% dieser Gruppe gestellt haben.
Ja, lass uns da gleich in die Analyse gehen. Du hast schon gesagt, die haben sich da zu zweit abhängen lassen. Also es war sicher alles gegen das, was sie vorhatten. Man hat davor auch schon gesehen, Magnus Kort war sehr, sehr unzufrieden mit der Arbeit, die geleistet haben. Also ich glaube, die haben eben erst zu viel gearbeitet, dann mal eine Führung ausgelassen oder wie auch immer. Und dann sind die beiden eben los, er und Sven-Erik Biström. Und oben haben die dann, glaube ich, einfach entschieden, ja, vergiss die beiden jetzt, wir machen das zu zweit. Wir sind eh stark genug und ehrlicherweise wussten sie, glaube ich, da schon, durchkommen werden wir eh nicht.
Ja, wahrscheinlich. Ich denke auch, dass das der Plan war. Ich weiß nicht genau, wie es bei Biström war, aber ich glaube, Magnus Kort Nielsen ging es wirklich nur um das Bergtrikot.
So wie er gefeiert hat danach.
Richtig, also mega Bilder, wie er die dritte Wertung dann noch gewinnt und schon mit Händen, mit erhobenen Händen und ich glaube, Fantastic in die Kamera gerufen noch. Der war damit happy. Biström hat sich ja dann noch ein bisschen geplagt alleine vorne, um dann die rote Nummer zu bekommen als kämpferischer Fahrer. Genau, aber ja, B&B Hotels, ich weiß nicht, ich glaube, das sind ja auch noch mit die besten Fahrer, die sie haben, zumindest so vom Namen her, Cyril Barthes und Pierre Rolland. Und da ging ja gar nichts.
Nee, das war keine gute Leistung. Vor allem ist das halt eigentlich das Einzige, glaube ich. Ich hatte sie auch so ja beschrieben, ja, die wollen halt hauptsächlich Fernsehzeit, ist auch in Ordnung, ja, braucht man auch für eine Tour-Etappe. Ich meine, heute jetzt ehrlicherweise hat man sich auch mehr erwartet von der Etappe, mehr Wind. Am Ende war es jetzt hauptsächlich Gegenwind, was dann so eine Etappe eher langsamer macht, als dass sie anheizt. Aber dass sie das dann halt nicht schaffen, ist schon richtig bitter. Und am Ende muss man vielleicht auch einfach sagen, Magnus Kort ist halt einfach auch ein Weltklassefahrer. Also der ist dann da einfach, glaube ich, auch zu stark für die. Ja. Das ist kein typischer Ausreißerfahrer, der jetzt bei einer Ein-Wochen-Rundfahrt in der Ausreißergruppe ist, sondern der ist absoluter Topfahrer, der auch auf Siege gehen kann. Jetzt hier sich das Bergtrikot geholt hat, sicherlich auch. Also ich will jetzt mal tippen, wäre das in der Bretagne losgegangen, dann wäre er da nicht direkt in die Ausreißergruppe gegangen.
Genau, ja, du hast es gesagt, Magnus Kort, vergangenes Jahr ja auch 3 Siege bei der Vuelta. Da auch in vielen Ausreißergruppen unterwegs gewesen, dann bei höheren Bergen schon. Ich habe mich kurz gefragt gehabt, ob Cyril Barthes und Pierre Rolland vielleicht irgendwie das verpasst hatten bei der ersten Bergwertung, in Anführungsstrichen Bergwertung. Aber Paul Voss, glaube ich, hat es dann auch in der Fernsehübertragung der ARD gemeint und wahrscheinlich war es auch so, die waren einfach am Anschlag und die konnten nicht mehr mit. Und dann war das schon so viel Abstand über die Kuppe, dass in so einem 2 gegen 2 sie dann einfach schwächer waren als Biström und Magnus Kort.
Magnus Kort hat jetzt also das Bergtrikot. Ich glaube, morgen kann es ihm schon entrissen werden, werden wir es aber erst nachher drauf schauen, auf die morgige Etappe. Er hat es auf jeden Fall aber morgen an. Wird den sich ja freuen. Danach geht es ja eh aus Dänemark raus. Dann kann es ihm vielleicht auch ein bisschen egal sein. Ich glaube nicht, dass er vorhat, das bis nach Paris zu tragen. Dann, normal sprechen wir ja gar nicht so viel über Zwischensprints, aber ich glaube, diesmal kann man es schon tun, weil es so ein bisschen der erste Indikator war, wer geht eigentlich aufs grüne Trikot? Wort von Art. Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe das immer so ein bisschen kritisch gesehen. Ich dachte immer, ja, sagen es vielleicht, dass er aufs grüne Trikot geht, aber am Ende geht er jetzt schon, wie man gesehen hat, er geht voll drauf. Und sie unterstützt ihn auch durch Laporte, der ihn da unterstützt hat. Hat es dich überrascht, dass er dann doch so offensiv da drauf geht?
Ich war mir nicht ganz sicher. Wir hatten ja vorher auch schon ein bisschen geschrieben, natürlich wegen Fantasy, soll man Wout van Aert zum Leader machen bei dieser Etappe. Und du hattest ja auch gleich gesagt, nee, die werden ihn schon gehen lassen. Dafür ist sein Name einfach zu groß und wahrscheinlich ist es so. Wenn irgendwann Wout van Aert gefragt ist als Helfer, wenn es ums gelbe Trikot geht, dann wird er da sein müssen, hatte aber die vergangenen Tour Jahre ja auch gezeigt, dass er das kann. Also er kann sprinten und mal Zwischensprints, mal irgendwie bei einer schwereren Etappe mit reinhalten, bei jedem Sprint mit reinhalten und gleichzeitig noch in den Bergen da sein als Helfer. Und damit hat er sich das wahrscheinlich einfach verdient und ist ein bisschen wahrscheinlich auch, um ihn bei Laune zu halten.
Ja, davon gehe ich, glaube ich, auch aus. Also er ist einfach einer der Top 10 Radfahrer, die es zurzeit auf der Welt gibt, auch einer der Top 10 bekanntesten und beliebtesten, glaube ich, auch. Und den kann man nicht einfach sagen, ja, du kannst mal auf eine Etappe gehen, ein Zeitfahren, ein Sprint, sondern ich glaube schon, dass sie ihn da bei Laune halten müssen. Mich hat ein bisschen überrascht, dass Mats Pedersen nicht voll mitgegangen ist, dass er da ein bisschen ruhiger gemacht hat, Caleb Ewan dafür voll. Da hätte ich jetzt gesagt, boah, bei dem Profil, was wir jetzt noch vor uns haben, der ist eigentlich nicht prädestiniert fürs grüne Trikot. Aber gut. Dann lass uns weiterschauen. Ich glaube, das Entscheidende wirklich, wir sind alle, glaube ich, heute in den Tag gegangen und haben gedacht, boah, Windkante wird es mindestens einmal den Versuch geben, aber gab es im Grunde nie, oder?
Nein, gab es im Grunde nie. Ich würde sagen, es ist am Ende ausgegangen, wie es oft bei solchen Tour-Etappen ist. Gerade jetzt, seit einigen Jahren, versuchen die Tourveranstalter ja immer wieder, sich was einfallen zu lassen. Und dann ist immer ein besonderes Ding dabei, wo man vorher drauf wartet. Und diesmal war es ja wirklich so 180 Kilometer, bis dann die Brücke kam. wo alle auf die Windkante spekuliert haben. Und dann kam der Wind am Ende doch hauptsächlich von vorne. Und die Windkante war gar kein so großes Problem. Was am Ende das Feld auf dieser Brücke zerrissen hat, war ein, ja, so ein mittelgroßer Massensturz, würde ich sagen, in den ja dann auch das gelbe Trikot verwickelt war.
Ja, Yves Lampard ist da schwer gestürzt, eben gleich zu Beginn dieser Brücke. Ich glaube, was noch gut war, dass die Brücke natürlich relativ breit ist. Also, dass es nicht eine schmale Straße war, sondern dass jeder genug Platz hatte. Dadurch waren einige gefangen. Aus meiner Sicht am schlimmsten hat Rigoberto Urán erwischt, hat dann Education First sehr lange nachführen müssen, auch sehr, sehr hart. Sie haben Stefan Bissegger nicht direkt zurückgeholt, sondern erst später, wahrscheinlich ihren stärksten Fahrer dann da in dieser Flachetappe. Und da gab es eine, ich glaube, du hast das in der ARD verfolgt, ich habe den Kollegen von Eurosport Großbritannien zugehört und es gab da eine Entscheidung von der Jury, also die haben sehr, sehr hart gekämpft, haben es am Ende auch geschafft, wieder ins Peloton rein, aber dann gab es eine Entscheidung von der Jury, die Autos an diese Straßenseite zu stellen, also eine Barrage zu machen. Und bei Eurosport UK wurde das aus meiner Sicht verständlich sehr, sehr kritisch gesehen. Also die haben gesagt, das ist eben nicht, der wurde nicht gedroppt, wie man so schön sagt, sondern eben der ist gestürzt. Und da lässt man eigentlich die Autos da und dann kann er zurückkommen. Ich weiß gar nicht, wie das in der ARD diskutiert wurde oder wie du siehst, ob das eine zu harte Entscheidung war. Für mich war es auf jeden Fall eine zu harte Entscheidung.
Ja, die ARD hat auch darüber gesprochen. Da war es eher so, dass Wegmann gesagt hat, ja, es ist halt relativ knapp schon vor dem Ziel. Und da sagen oft die Tourorganisatoren, okay, wenn die jetzt viele Kilometer vor dem Ziel sozusagen hinter den Autos herrollen können, dann haben sie im Zweifelsfall schon einen kleinen Vorteil dadurch dann sozusagen im Etappenende, wo man dann halt so einen Vorteil nicht mehr gewähren möchte. Ich fand es trotzdem komisch, weil ich meine, Rigoberto Urán ist, wissen wir jetzt nicht genau, fährt er dieses Jahr aufs Gesamtklassement oder nicht, aber ist auf keinen Fall ein Sprinter. Den hätte man einfach hinten wieder reinrollen lassen können. Damit wäre überhaupt nichts verloren gewesen. Er war ja sogar auch noch vor der Brücke gestürzt und klar, der Wind kam dann von vorne, keine Windkante oder so, aber trotzdem super schwierig für sie da auf der Brücke über dem offenen Meer wieder zurückzufahren. Da hätten sie ihm schon ein bisschen ihm und seinem Team schon ein bisschen mehr Hilfe geben können, würde ich auch sagen.
Ja, ich glaube auch, man kennt es ja auch vom Fußball, dass gerade in so wichtigen Spielen auch den Schiedsrichtern gesagt wird, lass es jetzt mal die Spieler entscheiden und nicht die Fahrer. Und ich würde auch sagen, also okay, jetzt ist Rigoberto Urán, du hast schon gesagt, wir wissen nicht, wie gut ist er wirklich drauf, fährt er wirklich auf Gesamtklassement oder wie auch immer. Aber man stellt sich vor, das wäre jetzt Primoz Roglic gewesen. Ich hätte darum, also bitte holt ihn einfach zurück. Lass ihn einfach zurückrollen und dann bei der Windkante alles in Ordnung. Ja, da darf man sowas dann nicht machen, aber bei so einer Situation, lass ihn einfach zurückrollen. Wir wollen die spannendste Tour und ich will nicht, dass das durch irgendjemand anderen, der stürzt, dass dann da ein GC-Fahrer auf einmal eine Minute Rückstand kassiert. Jetzt ist alles gut gegangen, soweit auch alles fein, aber ich glaube, man hat schon gesehen, natürlich ist es dann auch immer hektisch in dieser ersten Woche und ich würde mir da so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen, einfach, dass, ja, Rigoberto Urán, der wird jetzt nicht in den Sprint reinhalten, der wird da kein Gegner für Fabio Jakobsen sein.
Ja, Roglic oder Pogacar, da bin ich mir recht sicher, hätten zurückrollen dürfen hinter den Autos. Da
wahrscheinlich
braucht man sich gar nichts vormachen.
Wahrscheinlich. Ich glaube, was man auch noch sehen konnte, dann auch über die Brücke hinweg, dass die schon ein kleines Problem. Also Pogacars Team, UAE, hat schon einfach nicht so die starken Leute auf diesen flachen Ankünften. Sie haben Mikkel Bjerg, sie haben Mikkel Stakelengen, zwei gute Fahrer dort, aber eben nicht so stark wie Jumbo-Visma aufgestellt ist. Also mit Laporte, mit Thijs Benoot, mit Nathan van Hooydonk und mit Wout van Aert, der ihnen irgendwann sicher auch mal helfen wird. Ich glaube, da sind die einfach stärker aufgestellt. Hast du das ähnlich gesehen?
Habe ich ähnlich gesehen. Es war ja auch krass. Yves Lampard hat irgendwann Flaschen geholt hinten im gelben Trikot. Heftig, was aber natürlich auch zeigt, dass es schön war für ihn, das Trikot zu gewinnen, aber die Rollen weiterhin klar verteilt sind und die sind einfach so, so gut jetzt haben wir also Yves Lampard bei De Koenig, aber andere Teams sind einfach so gut aufgestellt, dass sie, wenn es windig wird, wenn es hektisch wird, einfach so viele Fahrer haben, also De Koenig, Jumbo hast du genannt.
Ineos kann man da, glaube ich, auch nennen, die, genau. Da hat man es einfach gesehen, das sind diese Teams, die, es ging dann rechts auf diese Brücke und man sieht, die sind dann immer vorne, also da passiert bei Ineos nie was, man kann jetzt über ihre Kapitäne sagen, was man will, die sind sicher nicht so stark wie Roglic und Pogacar, aber die sind da vorne, da passiert denen nichts, die sind safe, da wissen sie einfach, was zu tun ist.
Genau, da gibt es diesen Geleitschutz, der einfach sehr, sehr wichtig sein kann, weil man eventuell da sich halt auch mal aus einer kritischen Situation raushält, man hält sich mehr aus den Stürzen raus oder wenn was passiert, hat man einfach super, super gute Fahrer, die einen wieder zurückbringen. Sehr unwahrscheinlich, dass ein Team wie Jumbo mal bei einer Windkante blöd erwischt wird. Also auf keinen Fall bei einer Windkante, auf die man sich schon vorbereiten konnte. Da, glaube ich, wird diesem Teams nichts passieren. Und ja, wie du sagst, da ist Pogacars Team wahrscheinlich eher mal kritisch unterwegs.
Was für diese Teams natürlich auch gilt, das gilt aber auch für UAE, muss man sagen, dass sie natürlich mit ihren Riesenbudgets auch viel mehr Leute bezahlen können. Also Ineos, Jumbo, diese ganzen großen Teams, auch Quickstep, die haben einfach auch genug Leute, die an den Positionen an der Strecke verteilt sind, die Erfahrung haben, da schon einholen, von wo kommt der Wind, dann auch schon vorher wissen, was passiert und sich da nicht auf den Zufall überlassen müssen. Das ist bei kleineren Teams einfach nicht immer möglich. Ist auch ein Grund zum Beispiel, warum bei der Roubaix-Etappe nur Räder angeboten werden dürfen, damit, also nur einzelne Laufräder, damit die, wenn wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es soweit ist, dass die keine ganzen Fahrräder dahin stellen, weil die großen Teams, die würden dann einfach hinter jedem Pavé-Sektor mit einem Rad für ihre zwei Kapitäne stehen und die austeilen. Also so versucht man das schon so ein bisschen einzunorden irgendwie. Dann lass uns weiterschauen. Also es gab viel Gegenwind, deshalb ist es so ein bisschen eingeschlafen. Was heißt eingeschlafen? Also die fahren natürlich immer noch super schnell, aber ist nicht mehr viel passiert dann über die Brücke hinweg. Natürlich, die Bilder waren spektakulär, so muss man es, glaube ich, klar sagen. Ging dann auf die letzten 3 Kilometer zu und dann gab es nochmal direkt einen großen Sturz. Ich glaube, diesmal kann man von einem großen Sturz sprechen, obwohl gar nicht so viele Fahrer gestürzt waren, aber dann doch quasi, würde ich fast sagen, 3/4 des Pelotons wurden aufgehalten.
Ja, auf jeden Fall. Man hatte sich sehr auf die Brücke konzentriert, finde ich, vorab. Und wurde gar nicht so viel drüber geredet, dass diese Zielankunft schon tricky war, weil es war alles sehr verwinkelt und vor allen Dingen war es einfach saueng, würde ich sagen. Also vielleicht hatte man ein bisschen darauf spekuliert, dass da einige Sprinter-Teams schon zurückfallen auf der Brücke durch die Windkante und dann wird alles gar nicht mehr so hektisch. Am Ende war es sauhektisch. Ich glaube, Max Walscheid zum Beispiel hat auch im Ziel gesagt, er war x-mal auf der Bremse dann im Sprint, weil halt ständig irgendwas war. Es gab ja auch kurz vor dem Ziel, ich glaube, mit Zimmermann, der da ausgeschert war, nochmal fast einen Sturz. Der wollte, glaube ich, einfach nach links rausfahren. Er hatte quasi den Sprint mit eingeleitet, noch angefahren. Und da kamen aber links auch noch Teams nach vorne, die sich durchsetzen wollten und die hätte er fast abgeräumt. Und ja, eigentlich, wenn man sich's dann angeguckt hat, waren einfach noch viele Teams, die eigentlich alle Sprinter waren noch da und eben auch mit ihren Teams. Und dafür war es wahrscheinlich einfach zu eng, würde ich sagen.
Glaube ich auch, dass es sehr eng war. Dann am Ende waren es nur noch sehr wenig Leute. Du hast gesagt, Georg Zimmermann, der da noch den Sprint mit angefangen hat, einen sehr starken Eindruck gemacht hat für mich, dass er da noch mit reinhalten konnte. Ist jetzt auch kein typischer Mann eigentlich, so einen Sprint anzufahren. Aber ich glaube, er war einfach da noch. Also nach diesem großen Sturz war er einfach noch da und hat dann mit reingehalten und versucht, für Alexander Kristoff da was anzufahren. Die größten Probleme aus meiner Sicht hatte Caleb Ewan und Dylan Groenewegen. Die hatten, glaube ich, gar keine Helfer mehr dabei. Und dann sieht es super schwer aus für die beiden, die dann nicht die Stärke haben, das komplett alleine zu richten. Und das hat man dann, glaube ich, auch im Endergebnis gesehen. Also Caleb Ewan wird 12. am Ende und Dylan Groenewegen wird 8. Caleb Ewan 13. sogar nur,
ja. Ja, bei Jun weiß ich gar nicht. Der war so weit hinten, dass er aus der Kamera rausgerutscht ist, relativ schnell. Also man weiß gar nicht, ob er dann rausgenommen hat, so ein bisschen. Irgendwas wird wahrscheinlich gewesen sein. Ich glaube, er war einfach, es ging ja nochmal so kurz, so leicht in eine Rechtskurve rein, bevor dann nochmal der letzte Sprintteil war. Und da war er schon weg. Also irgendwas ist schiefgelaufen, er war nicht weit genug vorne. Vielleicht ist er auch nicht stark genug, wie du sagst, um es alleine zu schaffen. Ich würde mal Caleb Ewan nicht so unterschätzen. Ich glaube, er hat es über viele Jahre schon bewiesen, dass er ein echt starker Sprinter ist. Aber am besten ist er wahrscheinlich, wenn er sich perfekt hinter einen reinhängen kann und dann nochmal aus dem Windschatten tritt, so typischerweise. Das hat er nicht geschafft. Van Aert, starker Sprint, würde ich sagen. Ich glaube, dem ist auch noch ein Fuck, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Ziellinie über die Lippen gegangen, hat sich wieder geärgert, dass er wieder Zweiter ist, auch wenn er damit ins gelbe Trikot ist. Bisschen der Dauerzweite der Tour bei Einzeletappen. Aber ja, Jakobsen, haben wir eingangs schon gesagt, wahnsinnig beeindruckend.
Ja, ich glaube, man hat da einfach gesehen auch, mit welcher Ruhe Quickstep das meistern kann. Also sie hat nicht mehr super viele Leute dann dabei, haben es aber trotzdem geschafft, Jakobsen irgendwie in die richtige Position zu bringen. Und da muss man, glaube ich, auch nochmal erwähnen, wo Jakobsen auch herkommt. Also er hat natürlich letztes Jahr bei der Huelta auch schon gezeigt, wie gut er wirklich ist. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass er diesen gewaltigen Sturz hatte bei der Polen-Rundfahrt, da wirklich knapp mit dem Leben davon gekommen ist. So drastisch muss man es einfach formulieren. Und wie er jetzt auch wieder auch seine Souveränität zurück hat im Sport. Sprint ist, glaube ich, beeindruckend. Also er hat sich da so ein Infight geliefert mit Peter Sagan. Ich glaube, es war gerade noch am Rande der Legalität, so würde ich sagen, oder innerhalb der Regeln. Und sich da durchzusetzen, ist einfach auch dann schön zu sehen, dass man sieht, okay, der ist wirklich zu 100% wieder da, vielleicht sogar zu 110% und hat dann diesen Kick, der ja unwiderstehlich ist, wo die anderen einfach nicht mitkommen können. Mats Pedersen hat früh angezogen, ich glaube, das kann man noch sagen, der hat dann so ein bisschen so ein Leadout gemacht, auch für Wout van Aert, wollte, glaube ich, so ein bisschen die Karte spielen, dass er einen langen Sprint fahren kann, war aber auch dort Gegenwind und dann wird es super schwer. 300 Meter Sprint gegen diese Jungs ist einfach, glaube ich, kaum zu schaffen.
Ja, sehe ich auch so, aber genau, wie du es gesagt hast, super beeindruckend an Jakobsen. Ich finde auch der Vergleich zu Sagan, weiß man jetzt nicht, ob Sagan vielleicht noch einen Ticken mehr aus dem Dritt kam nach dieser Schulter-an-Schulter-Aktion, aber Sagan konnte nicht mehr richtig beschleunigen, nicht mehr so heftig zumindest, und Jakobsen ist dann eine Fahrradlänge zurück und gewinnt dann, fährt dann noch an seinen Konkurrenten vorbei. Ist krass und auch beeindruckend, dass er sich das auch traut. Also er scheint da überhaupt keine Probleme zu haben, mental voll reinzuhalten. Hat man auch vor der Tour gesehen schon. Ich glaube, seinen ersten Sieg hat er jetzt vor ziemlich genau einem Jahr geholt, seit seinem Comeback. Und ist natürlich auch schon eine emotionale Story, auch ein bisschen eine Feel-Good-Story. Also für den kann man sich natürlich freuen, wer sich da noch erinnert an diese Bilder, wie er von Grunewegen in die Bande gecrashed wurde bei der Polen-Rundfahrt. Brutal heftiger Sturz. Ich habe nochmal gelesen, ich glaube, ein Zahn war ihm geblieben, natürlich schwere Kopfverletzungen gehabt. Echt sehr cool, dass er wieder dabei ist.
Ja, ich habe es damals live gesehen. Ich habe mir damals wirklich der Atem gestockt. Also man sieht es ja dann direkt. Das ist einfach dann so ein Tempo natürlich auch. Auch damals haben wir ja schon die Rundfahrt kritisiert für diese Zielankunft. Die Kritik war davor schon öfter laut. Es ist auch noch abfallend gewesen. Also die waren bei über 70 km/h. Und dann so ein Sturz ist einfach brutal. Freut einen natürlich. Quickstep, wir haben die gestern schon uns irgendwie so davon ein bisschen erholen müssen, dass wir die so ein bisschen runtergestuft hatten. Jetzt sind es 2 Etappen, 2 Siege. Also besser hätte es gar nicht laufen können für die Jungs von Patrick Lefebvre.
Bereitet euch vor auf 3 Siege aus 3 Rennen, würde ich sagen. Klar, man darf natürlich auch nicht einen Sprint überbewerten, aber ich würde sagen, Jakobsen war der beste Sprinter mit Abstand heute. Und Morkov zum Beispiel, also sein Anfahrer, den er ja auch immer wieder als den besten Anfahrer des Feldes nennt, ist er ja wahrscheinlich auch oder war die letzten Jahre immer. Der hat heute ja noch Yves Lampaert mit zurückgefahren, wenn ich das richtig gesehen habe, nachdem der gestürzt war. Und der war heute nicht so lange mit dabei, bis kurz vor Schluss. Also wenn dieses Leadout noch perfekt läuft, dann wird es ja sehr schwierig, Jakobsen zu schlagen, würde ich schon mal sagen.
Absolut. Ich glaube auch, man sieht einfach den großen Vorteil, den er hat, ist dieses sein Team, dass er hat einfach diesen so stark aufgestellt, auch Florian Seneschal, du hast schon genannt, Yves Lampaert, der da noch mit reinhalten kann. Also sie sind einfach sehr breit aufgestellt, wie sie das Ganze angehen wollen und sind da auch flexibler als andere. Caleb Yoon hat seinen Stammanfahrer nicht dabei, sondern muss auf Reinhard Janse van Rensburg zurückgreifen. Bei Grunewegen hat es jetzt heute auch überhaupt nicht geklappt. Jasper Philipsen, auch der muss auf Jonas Rickard, seinen Anfahrer, verzichten. Also man sieht so ein bisschen, dass da so irgendwie so ein Durchmischen gibt und Deconinck Quickstep da irgendwie, Deconinck heißen sie gar nicht mehr, ich bin immer noch beim alten Namen Quickstep, die da dabei sind und die ihren Lead-Out-Train irgendwie am Start haben. Und ich glaube, das ist dann für morgen auch, oder kann für morgen, wenn wir gleich drauf kommen, nochmal das Entscheidende werden.
Ja, bisschen gespannt bin ich auf Philipsen. Ich glaube, fünfter sogar geworden, hinter Van Poppel ja noch.
Sehr gutes Ergebnis von Van Poppel.
Sehr, sehr gutes, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass man ihn so weit vorne sieht. Da hat es aber, glaube ich, noch ganz gut funktioniert auch mit Bora. Ich glaube, die haben ihn noch ganz gut reingefahren. Auf Philipsen bin ich gespannt, weil Alpecin eigentlich auch ganz gut aufgestellt war bis kurz vor Schluss. Und ich würde jetzt sagen, Platz 5 ist für Philipsen schon enttäuschend. Da bin ich gespannt, was er morgen macht.
Ja, bin ich auch gespannt drauf. Alexander Krieger hat dann eine wichtige Rolle gespielt, der Deutsche im Anfahren. Wird man, glaube ich, sehen. Ich glaube, morgen wird nochmal eine andere Sprintankunft, wo die Teams sich auch nochmal ein bisschen mehr vorbereiten können und vielleicht die Etappe auch ruhiger im Kopf wird, auch wenn es jetzt heute gar nicht so anstrengend war. Aber ich glaube, die waren trotzdem alle angespannt, falls doch nochmal der Wind dreht oder sowas. Glaube ich, war die Nervosität sehr hoch. Dann lass uns auf Fantasy schauen. Ich habe das gestern schon eingeleitet. Ich weiß gar nicht, hast du dich gut vorbereitet? Weißt du deine Punktzahl, die du heute gemacht hast, schon?
Ich weiß, dass es heute gut gelaufen ist, aber ich kriege meine Punktzahl nicht hin. Moment, ich schaue es nach. Ich bin gelandet auf Platz 6 mit 829 Punkten, also Platz 6 in der ersten WhatsApp-Runde.
Hervorragend. Das wollte ich hören. Wir laden natürlich nur die Fantasy-Götter hier quasi ein, Nico. Du bist einer davon. Gewonnen hat heute. Ah, ich muss erst noch was vorwegschicken. Ich hatte gestern einen Sieger verkündigt mit einer unglaublichen Punktzahl, wo ich mir gestern schon nicht sicher war, was da los war. Das war aber wohl ein Bug in der App. Gestern hat tatsächlich gewonnen. Hier soll ja jeder, der so einen Etappensieg sich holt, seine Erwähnung finden. Mogo Leg Rockets, das ist der tatsächliche Sieger mit 1130 Punkten. Also eine sehr beeindruckende Zahl. Genau, den wollte ich natürlich noch nennen, um dass wir hier sicher gehen. Und heute ist der Sieger F12, oder? Nee, jetzt muss ich mich wieder korrigieren. Entschuldigung. Ah, doch,
ich F12 glaube schon.
Ist, also ja, F12 ist es, genau, so ist es. Ich muss hier immer zwischen den Ligen hin und her springen, das ist gar nicht so easy. Muss ich mich kurz wieder sortieren. Genau, F12 war es mit 999 Punkten, also auch eine sehr, sehr hohe Anzahl. Und der ist jetzt auch aktuell auch Gesamtführender mit 2050 Punkten. Genau. In der Wildcards-Liga ist der insgesamt unterwegs. Man muss die Ligen ja, wir legen die ja hier immer zusammen. Ah, ne, der ist sogar in beiden Ligen. Also, so ist es. Mit dieser Punktzahl liegt er vorne. Ich glaube, morgen, lass uns da einen Blick drauf werfen. Wout van Aert ist wieder nicht die schlechteste Wahl, oder?
Wout van Aert ist nicht die schlechteste Wahl. Wie gesagt, hatte ich jetzt auch die ersten beiden Etappen habe ich auf Wout van Aert gesetzt. Ich würde sagen, da ich jetzt, ich glaube, ich bin jetzt in die Top 10 gerutscht, traue ich mich zu sagen, vielleicht ist aber Jakobsen, wenn man den hat, kein schlechter Tipp, ihn zum Road Captain zu machen.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Man muss so ein bisschen abwägen, glaube ich. Wenn man jetzt schon Wechsel vornehmen, um Jakobsen mit reinzuholen, will man bei Wout van Aert bleiben, der sicher für die nächsten drei Etappen noch auf jeden Fall ein solider Kapitän ist, den dabei zu haben. Geht morgen von Velje nach Sønderborg, sind 182 Kilometer, hauptsächlich flach, gibt nochmal drei Bergpreiswertungen. Magnus Kort muss, glaube ich, eine gewinnen, dann hat er es auf jeden Fall sicher. Wird er sicher versuchen, das auch nochmal da am letzten Tag rauszutragen. Ist gar nicht weit weg von der deutschen Grenze, die Zielankunft. Also wer weit im Norden wohnt, der kann sich das ruhig mal anschauen.
Genau, sehr, sehr nah an Flensburg. Ich glaube, da ist man sehr fix drüben. Wird, glaube ich, auch wieder ganz nett, so geografisch gesehen, sehr viel am Meer, diese Landzungen entlang. Und dann aber diesmal, ich habe jetzt auch mir die Ankunft angeguckt, ich glaube, eine relativ breite Straße, relativ übersichtlich alles. So die letzten 5 Kilometer, da geht es nicht mehr oft um die Kurve, glaube ich. Und deswegen Massensprint eigentlich vorprogrammiert.
Würde ich auch sagen, ja. Nichts spricht gegen den Massensprint morgen, außer vielleicht eine sehr späte Attacke von einem ganz wagemutigen Fahrer in den letzten 3 Kilometern. Der Ausreißergruppe würde ich da wenig Chancen gewähren, auch wenn wir haben über BNB schon gesprochen, da würde ich mal einen großen Geldbetrag setzen, dass einer von denen morgen in der Gruppe ist.
Ja, Sie können es natürlich besser machen diesmal. Daumen sind gedrückt.
Vielleicht gehen sie nur zu zweit in die Gruppe. Dann werden sie auf jeden Fall mal nicht an der Bergwertung abgehängt. Lass uns über ein Thema noch sprechen. Jetzt enden wir hier so positiv eigentlich, aber ich glaube, ein Thema sollten und müssen wir noch besprechen. Das relativ groß geworden ist jetzt vor dem ersten Tag in Frankreich. Es schwelt schon so ein bisschen länger. Das Team Bahrain Victorious, da wurden wieder die Hotelzimmer durchsucht, als auch von Privathäusern, von Trainern, Teamchefs und Fahrern. Und es wurden Handys unter anderem konfisziert und auch Tabletten mit Inhalt, der nicht genauer zu beziffern ist. So hat es die Polizei in Dänemark geschrieben. Was hast du davon mitbekommen, von dieser Razzia?
Bisschen dubiose Sache, weil man nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich los ist. Das hört sich ja alles schon sehr spektakulär an und für die Tour auch besorgniserregend, würde ich sagen. Also über 3 Tage hinweg oder sogar 4 Tage hinweg 14 Anwesen in insgesamt 7 Ländern durchsucht. Also wirklich eine relativ große Aktion der französischen Staatsanwaltschaft und eben auch Europol. Also wenn man das so hört, würde ich sagen, da schluckt man schon, aber man weiß gar nicht so genau, was jetzt eigentlich Sache ist. Es hatte bei Bahrain Victorious ja im Grunde schon letztes Jahr begonnen.
Da auf dieser Marseille, Etappe. Auch direkt zu Beginn, ja.
Genau, als da in Po, glaube ich, wird es ausgesprochen.
In Po ist, okay, genau. Entschuldigung, genau.
Ja. Ja, auch schon das Teamhotel durchsucht wurde, auch schon Laptops, Handys, Medikamente beschlagnahmt wurden. Also im Grunde wie jetzt. Und damals hatte sich ja herausgestellt, Am Ende ging es dann um ein Medikament, das für Arthrosen und ich glaube Multiple Sklerose eingesetzt wird. Also schon komisch, dass man das jungen, fitten Radfahrern gibt, aber es steht nicht auf der Dopingliste und viel mehr weiß man von damals nicht. Und auch jetzt, Bahrain hat sich nicht geäußert, aber die Staatsanwaltschaft hat, glaube ich, verkündet, ja, es geht schon um Dopingmittel, also verbotene Mittel, darum geht's. Aber was genau Sache ist, das weiß man nicht so genau. Nur gehört hat man, dass es einen Sportchef von Bahrain und drei Fahrer betreffen soll. Ein Fahrer davon, der hat sich selbst geoutet sozusagen, Damiano Caruso, ja auch mit Doping-Vergangenheit. Das ist, glaube ich, so das, was man aktuell weiß.
Und ich glaube, die Schwierigkeit ist wirklich, wie du es gerade gesagt hast, das aktuell einzuordnen. Also es zieht sich jetzt schon eine längere Zeit hin. Also wir hatten diese Durchsuchung letztes Jahr schon. Wir haben jetzt die Durchsuchung wieder gesehen, wieder eine gemeinsame Aktion von mehreren Ländern mit Europol zusammen. Also es muss irgendwas dahinter stecken. Rein aus Spaß an der Freude werden die das auch nicht machen. Und ich glaube, man befindet sich da so in einem Zwiespalt, weil natürlich, wir haben hier auch immer wieder drüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit dem Dopingarzt Marc Schmidt haben wir hier ein Interview geführt mit einem Kollegen aus der ARD, der Radsport natürlich auch ein bisschen da im Fokus steht bei Dopingmitteln. Das ist einfach so durch die Vergangenheit bedingt. Und ich glaube, man befindet sich jetzt so ein bisschen natürlich in der Schwierigkeit darzustellen, ja, es ist passiert, diese Durchsuchung. Man weiß jetzt aber auch nichts Genaues, wie ist es ausgegangen. Und steht man so dazwischen einfach und das ist für mich auch so ein bisschen die Schwierigkeit, ja natürlich auch als Radsport-Fan kommt man immer auch natürlich in diese Position rein, den Radsport auch zu verteidigen und zu sagen, nein, natürlich gerade auch aus Deutschland gibt es sehr starke Bemühungen, auch von den Fahrern einen klaren Anti-Doping-Kampf anzustreben und man steht jetzt so dazwischen und denkt, ja hoffentlich ist einfach nichts passiert und das ist nur jetzt irgendwie irgendwas anderes und hat nichts mit Doping zu tun.
Ja, man sollte sich jetzt wahrscheinlich nicht weit aus dem Fenster lehnen und da schon irgendwelche Urteile sprechen. Aber natürlich, auf den ersten Blick denkt man natürlich schon, Europol, so eine konzentrierte Aktion werden sie jetzt nicht einfach mal so machen, um einfach mal irgendein Radsportteam zu gängeln, sondern da wird schon was dahinter sein. Und man muss natürlich auch sagen, das stimmt, der Radsport ist besonders im Fokus, aber er taucht halt auch immer wieder auf. Also Operation Adalas, da ging es ja nicht nur um Radsport, zum Beispiel auch um Langlauf, aber Radsportler waren halt auch dabei. Und da gibt es ja dann eben auch noch so eine Verbindung, an die man dann denkt, beim Team Bahrain mit dem Manager Milan Ersen aus Slowenien, der ja damals auch von einem Ermittler beschuldigt wurde im Prozess gegen Marc Schmidt, Kontakt aufgenommen zu haben zu Marc Schmidt, sich da erkundigt zu haben. Und da gibt es auch wieder diese Verknüpfung, so es kommt natürlich nicht von irgendwoher und generell im Anti-Doping-Kampf ist natürlich schon mittlerweile auch die Hoffnung vieler, dass Staatsanwaltschaften übernehmen, weil das halt einfach der, wenn man den Anti-Doping-Kampf anschaut, wahrscheinlich das vielversprechendste Mittel ist, ja, die WADA oder nationale Anti-Doping-Agenturen sind halt oft hinterher, wenn es darum geht, Dopingsünder zu entdecken. Und so Staatsanwaltschaften haben halt auch Mittel, um dann die Hintermänner, zum Beispiel wie Marc Schmidt, dingfest zu machen. Und na klar, da ist man jetzt gespannt, ob das so eine Aktion war. Man weiß es nicht, aber man denkt natürlich daran. Und ja, ich würde jetzt schon sagen, man hofft drauf, dass da mal von der Staatsanwaltschaft dann auch eine Ansage kommt oder vielleicht auch die Tourorganisatoren sich mal dazu äußern. Denn so eine Razzia, die bringt einfach viel Aufmerksamkeit und man denkt ja irgendwie automatisch an Razzien von früher, Ende der 90er, Anfang 2000er, so irgendwie Team Festina oder so, an sowas denkt man dann natürlich, ist ja klar.
Genau, ich glaube, das sind einfach Verknüpfungen, die da sind, du hast es auch schon gesagt, das ist nicht nur 15 Jahre her, sondern es gab auch jetzt schon wieder aktuellere Fälle, die so sind. Ja, wir erinnern uns auch an Chris Froome, der ein streitbares Urteil vor Gericht erstritten hat damals, wo auch merkwürdige Vorgänge waren, die sich nicht so ganz aufklären ließen damals. Aber gut, so ist es. Ich glaube, das ist tatsächlich die schlimmste Situation, dass wir jetzt einfach hier sitzen und warten müssen, bis die Staatsanwaltschaft sich dazu äußert und da irgendwie Klarheit geschaffen wird. Ich glaube, es gefällt uns allen nicht, sowohl ob jetzt da positive Fälle sind oder eben keine. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da irgendwie dann Klarheit bekommt, weil es dann doch auch einen Fokus wegnimmt von diesem sportlichen Geschehen einfach.
So ist es. Und es ist ja auch, das muss man ja auch sagen, für die Radsportler die jetzt mitfahren bei der Tour, ist es wahrscheinlich auch nicht so cool. Ja? Also um dieses Team Bahrain ist einfach immer viel los. Die Personen, die da handeln, da ist auch nicht alles astrein in der Vergangenheit gelaufen. Wir haben ja jetzt ja auch schon drüber gesprochen. Das ist auch eine ungute Situation und jetzt schon das zweite Jahr hintereinander. Das ist einfach auch blöd und ich denke, das ist auch blöd für das restliche Fahrerfeld.
Denke ich auch. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als das tatsächlich zu beobachten. Wir werden da weiter auch einen Blick drauf haben. Natürlich auch darüber berichten, sollte da mehr passieren in die eine oder andere Richtung. Nico, danke auf jeden Fall für deine Einordnung, nicht nur zur Etappe, sondern eben auch für dieser Durchsuchung von Bahrain. Dafür bist du prädestiniert, glaube ich, als Zeitjournalist. Ihr kümmert euch ja nicht nur um Spielberichte oder sowas, sondern ihr strebt ja auch richtige Recherchen an, so kann man
was sagen. Und weil wir beim Fantasy waren, ich glaube, unser lieber Ex-Kollege vom Radio, Michi Zwack, ich hörte, er ist in der anderen Liga, also in der zweiten Liga, aber ich hörte, er heißt Bahrain Notorious. Der Name ist dann natürlich auch Programm aktuell. Stark gewählt.
Ja, das stimmt. Da hat er in weiser Voraussicht hat er gehandelt. Ich hoffe, es zahlt sich aus für ihn im Fantasy. Letzte Sache, bevor ich mich von dir verabschiede, ist unser lieber Kollege Thomas Gerlich, der betreibt morgen einen Ironman in Klagenfurt, glaube ich, ist er unterwegs. Das heißt, wenn ihr ihm noch eine Nachricht schicken wollt, heute könnt ihr es, glaube ich, noch, morgen auch noch, wird er sich sicher drüber freuen, über Instagram, batz_ab, könnt ihr ihn erreichen, auf Twitter genauso. Schreibt ihm doch eine Nachricht, dass er durchhalten soll. Ich würde mir das niemals zutrauen, so eine lange Distanz. Nico, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es scheint mir wie eine Verrücktheit und ich glaube, er kann jede Unterstützung gebrauchen.
Ja, der Verrückte. Also das war ja auch, wenn man Thomas kennt, das hat sich jetzt so über Jahre aufgebaut und es wurde immer ein bisschen verrückter von den Trainingsumfängen. Und ja, ich weiß von Thomas, das ist ein Traum für ihn, den Ironman mal zu schaffen. Und deswegen alle Daumen gedrückt, Thomas. Do it!
Liebe Grüße an dich. Nico, danke dir ganz herzlich. Man kann immer wieder von dir Texte lesen bei Zeit Online. Kann dir folgen auf Twitter. Nico Polidis ist da, glaube ich, dein Twitter-Handle. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Danke dir ganz herzlich für das Besprechen dieser zweiten Tour de France-Etappe.
Danke euch für die Einladung.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.